ARD.
Ich denke, es ist ein zweiter Job, weil es ist ein Hobby kann man zur Seite stellen. Und das ist hier ja nicht so. Wir sprachen ja schon drüber, wenn du Tiere hältst, du musst dich immer kümmern, egal was passiert.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden, ich möchte fast sagen nervenzerfetzenden Ausgabe von 63 Hektar, dem irren Landwirtschaftspodcast der Herzen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe treue Hektis, die ihr uns schon seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren hier folgt in der ARD Audiothek. Und wenn ihr das allererste Mal dabei seid, willkommen hier in unserem kleinen Club. Ihr müsst nichts machen bei 63 Hektar. Lehnt euch zurück, genießt das gute Gefühl, unterhalten und informiert zu werden. Denn es geht hier um Landwirtschaft und um die Frage, warum eigentlich so wenig Menschen noch Ahnung von Landwirtschaft haben, obwohl wir jeden Tag damit zu tun haben. Und ich habe mich immer geärgert, dass wir eine starke Meinung, aber keine große Ahnung haben von Landwirtschaft. Mal ehrlich, wer redet eigentlich noch regelmäßig mal mit Landwirten? Ich als Stadtkind mache das. Hier mir gegenüber sitzt Maja Mowitz alle 14 Tage und die ist Landwirtin.
Yes, ich habe Landwirtschaft in Göttingen studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und ich freue mich, Kuhlage, dass wir hier alle zwei Wochen, ich sag mal so, manchmal streiten, manchmal diskutieren und auch oft immer wieder zueinander finden.
Ja, wir schlagen und vertragen uns. So wie es im echten Leben sein soll. Klar sind wir nicht immer einer Meinung, aber das gehört ja dazu. Man tauscht sich aus und am Ende weiß man zumindest, wie der andere tickt.
Und eins kann ich sagen, ich freue mich, dass du so viel Interesse hast und das merke ich auch immer in unseren Hekti-Nachrichten, dass auch da draußen ganz viel Interesse ist. Und deswegen freue ich mich auch auf das heutige Thema. Und das ist eine absolute Wunschfolge. Und zwar hat uns Inga geschrieben und sie wollte, dass wir mal darüber sprechen, wie denn Landwirte so ihr Leben wuppen, wenn man noch einen Hauptjob hat und als Nebenjob, als Nebenerwerb Landwirt ist.
Geht das überhaupt? Warum macht man das? Ist das nicht alles wahnsinnig viel Stress? Darüber reden wir heute. Landwirtschaft als zweites Standbein. So, darum geht's gleich. Aber erstmal habe ich eine Frage. Ich war neulich und ich gehe ja sehenden Auges durch die Landschaft. Und ich habe neulich gedacht, hier hat aber ein Landwirt oder eine Landwirtin ihren Job nicht vernünftig gemacht, weil da steht noch Mais auf den Feldern. Ja. Und ich dachte, die ganzen Maishäcksler sind ja schon seit Monaten stehen die doch schon wieder im Schuppen und haben ihre Arbeit getan und da hat jemand ein Feld vergessen.
Da bist du ein bisschen in der Zeit verrutscht, glaube ich, aber wir hatten ja auch gerade Zeitumstellung, aber eigentlich sind wir noch, sind wir noch ganz in Time, sogar manchmal sogar zwei Wochen vor der Zeit. Also wir sind jetzt bald durch mit der Zuckerrübenernte und das ist ganz schön untypisch für die Zeit, aber dass da draußen noch Mais steht, das ist komplett richtig und zwar wahrscheinlich steht da Körnermais, da geht es nur um den Kolben und nicht um die ganze Pflanze. Und da ist es sogar ganz gut, wenn der vorher ein bisschen abgefroren ist und schon so dunkel ist, ne, also die abgereiften Blätter, dann lässt er sich einfacher ernten.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Da ist kein fauler Landwirt unterwegs, sondern es hat alles seinen Sinn. Ach, okay, das ist dann der Mais, aus dem dann die Körner rausgepult werden.
Auch für Tierfutter.
Ach, auch für Tierfutter, nicht für Popcorn.
Silomais als auch Körnermais sind oftmals für Tierfutter.
Guck mal, wieder was gelernt. Und die Zuckerrüben sind alle schon wieder auf der Miete bei euch?
Du wirfst immer mit Begriffen um dich.
Ja, weil ich einfach mal prahlen will mit meinem Fachwissen.
Dann frage ich mal zurück, warum haben wir die denn jetzt schon auf der Miete? Warum holen wir die einfach so aus der Erde raus und legen die so an den Feldrand?
Ja, weil ihr dann danach irgendwie so zwei Wochen Urlaub machen könnt, wenn ihr schon so fleißig arbeitet.
Ihr könnt nicht sehen, wie fies er dabei gerade grinst.
Ich weiß warum. Ein Grund ist, glaube ich, weil ihr nicht alle Landwirte gleichzeitig eure Zuckerrüben da in die Zuckerrübenfabrik bringen könnt. Das hört sich ein bisschen an wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Charlie und die Zuckerrübenfabrik. Weil die sonst, die können den Ansturm nicht bewältigen. Deswegen macht ihr das, glaube ich, immer so in Etappen. Und wenn es noch nicht weggebracht werden kann, liegt es halt um.
Ja, das ist ein Grund, der viel wichtigere ist, dass wir auch jetzt noch aufs Feld kommen. So können wir da jetzt schon wieder Weizen ausdrillen. Und so hat der Weizen Winterweizen.
Streber, wirklich.
Hat er dann noch Zeit, mehr zu wachsen über den Winter. Der braucht auch diesen Kälteschub.
Ja. Boah, ihr könnt nicht einmal einfach so die Hände in den Schoß legen. Ihr macht mit eurem Fleiß macht ihr uns allen ein schlechtes Gewissen.
Findest du?
Ihr verdammt fleißigen Landwirte, ihr.
Ich mach dir jetzt wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir können direkt rüberspringen in unsere Landwort-Rubrik. Bist du bereit?
Maja, gib mir ein Wort, das ich nicht kenne und ich muss erklären, was es ist.
Majas Landwort.
Ich habe für dich mitgebracht Kluten.
Kluten ist... Ja. Ah, ich weiß, was Kluten. Kluten sieht man jetzt im Winter häufiger mal. Ich weiß, ich bin mit Kluten als kleiner Junge schon mal in Kontakt gekommen, als ich meinen Onkel auf dem Land besucht habe und der Schafe hatte. Und bei Schafen, jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, Schafe laufen den ganzen Tag rum. Und wenn es kalt ist und frostig und Schafe ihr Geschäft verrichten, das machen die ja im Gehen und im Stehen, dann friert es manchmal am Fell hinten fest so Reste davon. Und das friert dann und dann bilden sich so Kluten. Und diese Bömmel, die da hinten dranhängen, die dann im Frühjahr irgendwann wieder auftauen, weiß ich nicht, aber die nennt man Kluten. Richtig?
Ich fand es mal wieder fantastisch, Kulage. Das ist immer jedes Mal wieder ein Highlight. Ich sehe, ich grinse hier schon mal unsere Gäste an. Wir sitzen ja heute hier nicht alleine. Die mussten sich auch das Lachen verkneifen. Also, Kluten sind sogenannte Erdschollen. Ich weiß nicht, ob du das Wort dir jetzt besser vorstellen kannst. Oder Erdbrocken, die meistens beim Bearbeiten des Bodens die dann zu sehen sind. Wenn der Boden irgendwie verdichtet ist oder vorher gefroren war oder ganz viel Ton in sich hat und du dann den Boden bearbeitest, dann entstehen solche Erdschollen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade bei der Kartoffelernte Probleme mit diesen Kluten, weil diese groben Kluten unsere Kartoffel Schale angegriffen hat und somit unsere Kartoffeln zerstört waren und somit schwieriger zu lagern sind.
Oh.
Und natürlich, solche Erdschollen stören dann auch beim Roden im Allgemeinen, weil sie zwischen den Kartoffeln liegen und die Erntemaschine das nicht so ganz so gut auseinanderhalten kann. Ist das jetzt hier ein Erdbrocken, Kluten oder die Kartoffel? Genau, wir wollen ja keine Erde roden, ja, sondern nur unsere Kartoffeln.
Woran liegt das? Weil es zu trocken war oder zu nass oder...
Genau, das ist dann meistens, also einmal wegen Trockenheit, dann entstehen diese Erdkluten oder durch generell der Bodenzusammensetzung, ne? Wenn da ganz viel Ton drin ist, dann haben wir auch eher solche Kluten bei der Bodenbearbeitung. Oder wenn der Boden verdichtet ist und festgefahren ist, das wollen wir natürlich auch nicht.
Also, ich sag mal, das war wieder haarscharf dran vorbei an der richtigen Erklärung, ganz knapp, weil in beiden Fällen geht es um braune, feste Brocken, die wir nicht wollen. Weder am Po vom Schaf noch an der Kartoffel. Richtig?
Richtig.
So, und damit zu unserem heutigen Thema. Es geht um Landwirtschaft als Nebenerwerb. Das kann man sich ja kaum vorstellen, weil ich als Stadtmensch dachte immer so, Landwirtschaft bist du 24/7. So die ganze Woche, das ganze Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass man Landwirtschaft auch neben einem regulären Job machen kann. So, warum macht man das? Nicht immer, weil man so versessen darauf ist, weil man irgendwie so sein Hobby da nebenbei noch frönt, sondern man muss Landwirtschaft machen und nebenbei noch einen Job, weil es gar nicht anders geht, weil man Geld verdienen muss. Und von der Landwirtschaft allein man offenbar nicht leben kann. Und das ist weit verbreitet, irgendwie, wenn ich das richtig habe, über 50%, ne?
Ja, genau, um genau zu sein, 54% aller Betriebe in Deutschland oder aller Landwirte arbeiten im Nebenerwerb.
Wow. Mhm. Und wir haben, als dieses Thema aufkam, so viele Nachrichten bekommen und so viele Meldungen von Menschen, die das machen. Vielen Dank dafür. Unter anderem haben wir Jan-Niklas Paul kennengelernt. Er ist Landwirt im Nebenerwerb und macht vormittags Gabelstapler heil. Also der ist Servicetechniker für Gabelstapler und wenn er seinen Gabelstapler geparkt hat, dann schmeißt er sich auf irgendwelche landwirtschaftlichen Geräte und macht Landwirtschaft im Nebenerwerb. Und das ist ziemlich anstrengend und wie ich gerade schon gesagt habe, macht er das, weil es eben gar nicht anders geht.
Ja, weil es mit 3 Kindern, mit 80 Hektar aktuell finanziell nicht machbar ist in meiner Branche. Und zumal ich halt auch keinen väterlichen Betrieb hatte, den ich jetzt sozusagen anknüpfen konnte. Ich habe den Betrieb in 19 neu gegründet. Da ist es undenkbar, irgendwie davon leben zu können. Das wäre mein Traum, ja. Mein Traum wäre, rein von der Landwirtschaft zu leben, ja.
Ja, aber es geht nicht. Deswegen muss er noch als Servicekraft für Gabelstapler arbeiten. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wir wissen, und wir haben ja hier in diesem Podcast auch gelernt, Landwirtschaft ist ja schon zeitintensiver Beruf. Und das mit einem 9-to-5-Job in Einklang zu bringen, das ist nicht einfach, auch nicht für Jan-Niklas.
Aufstehen tue ich um 5.30 Uhr und dann geht's zur Arbeit. Hab dann einen ganz normalen 8-Stunden-Job, bin dann meistens gegen 15 Uhr zu Hause. Und dann geht's zu Hause Mittagessen, wird kurz besprochen, was auf dem Plan steht. Und Dann geht's auf den Schlepper und auf die Felder und die Arbeiten werden erledigt, was anliegt. Ich habe meistens dann zwei meiner Kinder dabei, damit meine Frau noch einkaufen kann, weil nachmittags mit drei Kindern, die 2, 4 und 7 sind, ist dann auch sportlich im Einkaufsladen rumzurennen. Also kommen die zwei Jungs mit und wenn meine Frau soweit ist, holt sie die meistens ab und ich fahre dann, mache meine Arbeit fertig. Im Sommer hatte ich dieses Jahr den Extremfall. Das war natürlich nur ein Tag, aber das war dann von morgens 5:30 bis nachts um 2:30 war ich dann zu Hause. Das war auch wochentags. Und ja, und dann ging es wieder morgens in die Arbeit.
Wahnsinn, oder?
Ja, was ein voller Tag.
Ja, und ich würde mich bei Jan Niklas natürlich nochmal erkundigen wollen, warum man das überhaupt macht.
Weil es für mich kein Arbeiten ist. Also, so muss ich das sagen. Also, ich komme von der Arbeit und setze mich auf den Schlepper und mache die Arbeit und die ist für mich in Anführungsstrichen so erfüllend, dass ich das überhaupt in keinster Weise als Arbeit empfinde. Also, es kann noch so viel Arbeit anstehen. Ich habe da einfach, das ist meine Leidenschaft. Also, wenn man den Beruf macht, den man liebt, dann geht man, glaube ich, nie wieder an die Arbeit, oder wie heißt das, ne?
Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Ich meine, einen regulären Job als Servicetechniker, dann eine Familie mit drei Kindern, dann einen Hof mit 80 Hektar, das danach noch. Und dann noch so fröhlich klingen. Ich möchte auch gern das nehmen, was Jan Niklas jeden Morgen nimmt.
Leidenschaft für den Beruf. Ich kann zumindest verstehen, warum viele diesen Weg gehen, ne? Also viele, die den Betrieb im Nebenerwerb machen, die haben vielleicht nicht genügend Erträge, um damit die ganze Familie zu ernähren. Oder sie müssten wahnsinnig viel investieren in neue Technik, neue Lagermöglichkeiten. Dieses Geld hat man ja wahrscheinlich am Anfang nicht. Ja, und weil trotzdem wahrscheinlich der Betrieb zur Familie gehört und man die Tradition weiterführen möchte, aber auch verstanden hat, davon könnte ich mir jetzt nicht das Leben ermöglichen, wovon ich eigentlich träume, dann finde ich es vollkommen fein, wenn man sich einen Haupterwerbsjob holt, der einen wirklich das regelmäßige Einkommen ermöglicht und was Planbares und dann zur Seite noch den landwirtschaftlichen Betrieb.
Wie das im wirklichen Leben funktioniert, weil wir haben so viele Fragen. Darüber wird uns jetzt gleich mal Christian hoffentlich bereitwillig Auskunft geben. Christian Lohmüller ist bei uns. Er ist eigentlich Berufssoldat und in seiner, ich sag das jetzt mal so, Freizeit züchtet er Wasserbüffel im Landkreis Höxter. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf mit meiner Tochter.
Genau, du hast deine Tochter mitgebracht, weil Lena, hallo,
Hallo.
die soll das irgendwann mal alles machen, ne?
So ist der Plan. Wenn sie das möchte, dann auf jeden Fall.
Soll oder darf?
Nein, sie darf es natürlich. Ich bin ein junger Mensch noch. Nein, so natürlich auch nicht. Aber wenn sie möchte, kann sie es gerne übernehmen, natürlich.
Christian, was war zuerst? Soldat oder der Wasserbüffel?
Als junger Mensch habe ich mal die Ausbildung des Tischlers gemacht und da gab es auch noch die Wehrpflicht und dann musste ich mich entscheiden, mache ich eine Wehrpflicht oder ich gehe zur Bundeswehr als Zeitsoldat und diesen Weg habe ich beschritten, bin seitdem seit 30 Jahren dann bei der Bundeswehr und im Jahr 2001 bekam mein Vater Krebs erstmalig und der hatte in einer Hobbyhaltung Schafe und Ziegen gehalten. Die haben wir dann weggetan sozusagen und haben uns dann Hochlandrinder angeschafft. Weil die Flächen wachsen ja, es muss ja weitergehen, aber wirklich nur klein. Und dann haben wir mit Hochlandrindern angefangen, erst drei gekauft und dann halt die Mutterkuhhaltung angefangen. Und dann hat sich das Ganze gesteigert. Zurzeit bewirtschaften wir 42 Hektar Grünland und mit 35 Großtieren. Also wir machen Mutterkuhhaltung, hatten ja schon angesprochen gerade, Wasserbüffel und Herefordrinder, das ist eine britische Rinderrasse.
Jetzt erklär uns mal ganz kurz. Zwei Sachen interessieren mich. Erstens, warum Wasserbüffel? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Die
Wasserbüffel.
Idee gekommen, also wir hatten eine Fläche, ein Naturschutzprojekt und da die Landschaftsstation, der hatte dann zugesagt, er könnte mal, weil wir da die Highlands am Anfang drauf hatten, ob wir nicht mehr Interesse an Wasserbüffeln hätten. Und 2009, das ist ja schon ewig lang her sozusagen. Und dann haben wir uns welche angeguckt. Bei einem Betrieb sind wir hingefahren und schon beim ersten Anblick der Wasserbüffel und
Hast du dich verliebt?
haben wir uns verliebt, genau. Und haben wir sofort zwei Rinder gekauft mit einem Leihbullen, den haben wir dann hinterher weg und dann ging es los. Und
Was ist denn an den Tieren so toll? Also, ich sag jetzt mal, ich frage jetzt mal ganz laienhaft: Kann man die denn essen?
Oh ja, sehr gut sogar.
Wirklich?
Ja, ja, eine ganz hochwertige Fleischqualität. Der Wasserbüffel an sich, unsere sind sehr ruhig. Man kann sie nicht treiben. Man muss immer dazwischen sein. Das ist super. Es ist ganz anders. Ein normales Rind treibe ich, indem ich die Hände hochnehme und dann dirigiere. Das brauche ich bei den Wasserbüffeln erst gar nicht versuchen. Wir haben ihnen schon mal Brötchen in den Mund gegeben. Nein, das ist bei für normales Tier wäre sozusagen wie ein Bonbon in den Mund legen. Die haben das einfach wieder fallen gelassen. Wasserbüffel sind eine Eigenart. Sie sind optisch schon ganz anders. Sie sind erst abwartend, auch wenn ich jetzt auf die Flächen komme oder wir auf die Flächen kommen mit Fremden, dann bleiben sie erst stehen 30 Meter und sobald sie merken, oh, da ist ja der Christian dabei oder der Familienangehörigen, dann kommen sie schon näher, dann lassen sie sich auch streicheln. Ganz, also wir haben auch besonderen Bezug dazu.
Aber wie treibt ihr die dann von eurer Sommerweide in euren Stall, wenn schon also, der Bonbon nicht hilft?
Wir bereiten die vor, wir stellen eine Futterraufe auf und füttern dann mit Heu an. Dann bauen wir einen Elektrozaun, großflächiger um die Tiere, wenn die dann in diesem Areal sind. Und dann werden Panels aufgestellt, so eine Art Fanggitter. Und dann werden sie verladen in einem Viehwagen und dann geht es zurück zum Stall.
Und normalerweise leben die, also habe ich das richtig verstanden, leben die in so einer Art Naturschutzgebiet bei euch?
Ja, genau. Also es sind bei uns im Bereich der Warburger Börde gibt es viele Niedermoore.
Ja.
Und da sind natürlich Wasserbüffel genau das Richtige, weil die ja durch die Klauen, die öffnen sich ja, können die ja auch viel sumpfigen Bodenmeer rumlaufen. Und Wasserbüffel sind Rauffresser, die kommen mit sehr, sage ich jetzt mal nicht verkehrt verstehen, schlechtem Futter aus. Mit einem weniger Nährwert in der Pflanze an sich.
Ah. Und schwimmen die dann da auch im Wasser, wenn die Wasserbüffel heißen?
Ja, wenn sie Wasser haben, dann schwimmen die auch da drin, ja. Bei uns in der Nähe gibt es ein Dorf. Dort hatten wir auch schon mal, da gibt es einen Teich in dem Ort. Und dann hatten wir vor ein paar Jahren auch die in dem umzäunt. Die haben das dann abgefressen und sind natürlich auch dann schwimmen gegangen.
Das sieht man ja bei Kühen eher selten, ne?
Genau. Die normale Barriere für einen Wasserbüffel gibt es eigentlich
nicht. Und wie bekommst du jetzt neben Job und Hauptberuf zusammen?
Ja, viel Leidenschaft, viel Unterstützung durch die Familie und natürlich auch Zeitmanagement. 4:30 Uhr aufstehen, der Tag hat nur 24 Stunden.
Inwieweit hilft die Technik bei deiner Arbeit?
Naja, alles, was große Arbeiten dran sind, zum Beispiel Flächen mähen oder Miststreuen, das macht ein Lohnunternehmer. Das lohnt sich auch wirklich im Nebenerwerb nicht, die ganzen Maschinen selber zu haben. Das vergebe ich dann. Und wir haben natürlich einen Trecker, Viehwagen und all solche Sachen, die man selber braucht.
Vielleicht macht das in Zukunft ja alles die künstliche Intelligenz, irgendwelche Roboter oder so. Fällt gerade ein, dass es auch noch einen großartigen anderen Podcast gibt, den ich euch unbedingt ans Herz legen will. Wie sieht Arbeit in der Zukunft aus? Was macht künstliche Intelligenz mit unseren Jobs, vielleicht auch in der Landwirtschaft? Wenn euch solche Fragen interessieren, auch andere Wirtschaftsfragen, dann hört mal in unseren Podcast rein. 10 Minuten Wirtschaft aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Ganz großartig, faszinierende Fragen aus der Zukunft werden da beantwortet. Und diesen Podcast gibt's wie diesen, wie 63 Hektar hier in der ARD. Audiothek. Den Link haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Kleiner Exkurs, wir müssen ja auch ein bisschen Werbung machen.
Und sag einmal, woher kannst du dann Landwirtschaft?
Woher kann ich Landwirtschaft? Ich habe es mir selber beigebracht. Ich habe viele kontaktiert, auch das Veterinäramt so, was man für Auflagen hat, wo man sich dran halten muss. Es geht darum, zum Beispiel die Tiere leben ja bei uns, die werden bei uns geboren und sie verbringen auch das ganze Leben bei uns und werden auch dann über uns vermarktet. Also die Vermarktungsgeschichte, das haben wir auch alles aufgebaut in den letzten Jahren und wir sind da stetig dran, immer wieder Neues zu entwickeln.
Jetzt nimm uns mal ganz kurz mit, wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
4:30 Uhr klingelt mein Wecker, kurz danach stehe ich auf, ich ziehe dann meine normalen Arbeitssachen für die Landwirtschaft an, fahre dann zu den Tieren, zum Stall, wir haben 2021 einen neuen Stall gebaut, einen Offenfrontstall, versorge dann die Tiere im Winter, im Sommer sind sie ja alle von Mai bis November auf den Flächen und dann fahre ich wieder nach Haus, mache mich frisch, ziehe mich um, frühstücke dann noch kurz was und dann fahre ich um 5:20 Uhr zur Arbeit.
Darf ich einmal kurz zwischenpreschen? Was würdest du denn machen, wenn da irgendwas Unangekündigtes passiert ist? Keine Ahnung. Eine Kuh steht nur noch dreibeinig und erkennst eine Verletzung.
Ja, dann wird natürlich gehandelt. Dann habe ich, sage ich mal, das Privileg, dann natürlich in der Kompanie anzurufen, sagen, ich komme später. Das kann ich schon regeln.
Aber du musst dann schon irgendwann los zu deinen Kameraden. In die Kompanie?
Ja, natürlich.
In die Kaserne?
Natürlich.
Okay.
Und das ist ja mein Hauptjob.
Wie lange bist du dann da?
Ich fahre 1 Stunde 10 Minuten.
Das auch noch?
Das auch noch, ja, morgens und abends.
Alter.
Dann mache ich meine 9 Stunden, 9,5 Stunden Dienst und dann geht's wieder Richtung Heimat.
Moment mal, wie viel Stunden Dienst machst du?
9 Stunden, 9,5.
Wann bist du dann zu Hause?
Um 18 Uhr, dann gibt's Abendessen.
Okay, und danach ist dein Tag beendet.
Nochmal zu den Kühen.
Dann geht's natürlich zu den Tieren bis 20, 30, 21 Uhr. Und dann duschen, Sofa, Couch und irgendwann geht man dann um 22.30 Uhr, 23 Uhr ins Bett.
Ich glaube, wir müssen sich das auch wieder fragen. Warum nimmst du diese Doppelbelastung auf dich?
Es macht mir einfach Spaß. Es ist ja so, neben dem, was man ja, man stellt einen Bullen, eine Kuh zusammen, man bekommt 9 Monate später ein Kälbchen, das man gezüchtet hat.
Hoppala.
Wie kann das passieren? Ne? Richtig. Und dann lebt das Tier artgerecht bei uns. Und dann ist natürlich auch die finanzielle Sache, die Vermarktung, das ist das, der Nebenerwerb, der sich trägt und darüber hinaus.
Also es ist nicht nur persönliches Vergnügen, Freizeitausgleich oder so für dich, sondern es lohnt sich auch.
Natürlich lohnt sich das, wenn man daran festhält, da die ganze Vermarktung zu übernehmen. Das kann nicht jeder Landwirt. Man muss Kontakt haben, man muss die sozialen Medien bedienen und alles. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Würdest du sagen, du könntest dir vorstellen, das irgendwann mal als Haupterwerb zu machen? Was bräuchte es dafür, dass du deinen anderen Job lässt?
Das ist schwierig zu sagen. Da ich ja Berufssoldat bin, werde ich ja irgendwann mal in eine Pension übergehen. Mhm. Natürlich werde ich dann mehr Zeit haben, dann auch die Kinder mehr einbauen. Also sie machen ja jetzt schon was mit meiner ältesten Tochter oder alle Kinder, Frau machen, helfen mit, Verwandte, dass ich dann nur langsam das Ganze übergebe.
Aber es ist ja auch eigentlich eine ganz clevere Struktur, weil auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, bei der Bundeswehr bist du krankenversichert, du kriegst ein regelmäßiges Einkommen und bist da auf jeden Fall schon mal auf eine gewisse Art safe und hast ja dann auch so ein klein bisschen den Rücken frei, so das Risiko Landwirtschaft zu machen. Weil Landwirtschaft, das habe ich auch von Maya gelernt, ist ein bisschen Risiko, weil mit Natur und Naturprodukten kannst du halt nicht so planen. Bundeswehr ist ein Betrieb, der plant und das alles safe. Ist das so auch ein bisschen deine Idee gewesen?
Das hat sich daraus entwickelt, auf jeden Fall. Ich war ja noch nicht Berufssoldat, wo ich mit der Landwirtschaft begonnen habe. Es ging ja auch so über von meinem Vater auf mich. So, natürlich ist die Sicherheit im Rückraum gegeben.
Ja.
Und musst du dir irgendwas genehmigen lassen? Du hattest ja schon auch gesagt, du hast mit vielen Behörden zu tun gehabt.
Natürlich muss man die Nebentätigkeit bei der Bundeswehr anmelden. Hm. Das sind ja auch, man hat ja Einnahmen, man hat ja auch Arbeitszeiten sozusagen, Spitzen, die man leisten muss. Also die Nebentätigkeit ist natürlich angemeldet, alle solche Sachen. Aber man muss das halt auch alles regeln. Ich war in meiner Dienstzeit auch schon 12 Mal im Ausland, in Auslandseinsätzen. Das macht dann Familienangehörige. Das ist alles geregelt, also das ist super.
Wie reagieren deine Vorgesetzten darauf oder wie haben die damals reagiert? Haben die gesagt, sag mal, gefreiter Lohmüller, sag mal, spinnst du jetzt mit deinen Wasserbüffeln, was hast du denn da jetzt vor?
Ja, also mit dem Gefreiten, das war dann schon nicht mehr,
okay.
Das war schon Richtung Feldwebel dann seiner gewesen. Zeit.
Ich kenne mich da nicht aus mit den ganzen Dienstgraden.
Da ist man dann reingewachsen und die kennen das und einmal im Jahr, muss man auch so ehrlich sagen, bricht ja auch mal ein Tier aus oder mal mehr und mal weniger. Also es gibt ja schon Stressphasen. Wir hatten jetzt den Vorfall, wir waren jetzt in Borkum mal eine Woche lang. Gerade bei der Anfahrt nach Borkum war ein Tier raus, da musste dann die Tochter mit meinem Schwager los, das Tier einfangen und Freunden, aber es funktioniert. Und bei der Arbeit in den 30 Jahren, sie kennen schon bald gar nicht anders.
Okay.
So, Lena, jetzt hatte er gerade gesagt, wenn er im Ausland mal ist, dann springt ihr als Familie ein. Wie organisiert ihr euch da und was machst du dann? Welche Aufgaben übernimmst du?
Ja, also ich würde mal sagen, dass ich so der Chef bin dann.
Schon dafür hat es gelohnt, dass ich dich jetzt anspreche.
Also diese Tätigkeit mit Morgensfüttern, Abendsfüttern übernehme ich dann. Da wir halt kein Ackerland haben, sind es ja diese Erntespitzen außer Mähen halt gar nicht gegeben. Füttern, wenn die auf der Wiese sind im Sommer, ist es ja Tiere kontrollieren, Wasser zu den Ställen bringen. Genau, das übernehme ich dann.
Und du machst das, du bist 19 und du machst jetzt auch eine landwirtschaftliche Ausbildung.
Genau, ja.
Und willst du das dann später auch im Nebenerwerb machen?
Wie sich das halt entwickelt, eher im Nebenerwerb als im Vollerwerb.
Ich habe vorhin mal versucht, in deinem Gesicht zu lesen, als dein Vater erzählt hat, wie so sein Tagesablauf aussieht. Aber ich habe da keine Reaktion gesehen. Wie ist das bei dir, Lena? Freust du dich da drauf oder denkst du, boah, Mensch, der Alte, der will mich in so einen 16-Stunden-Job reinprügeln, will ich gar nicht?
Nee, also ich mache ja die Ausbildung als Landwirtin und da kenne ich, ich kann ja Überstunden machen. Bei mir ist ja nicht ein 8-Stunden-Tag ein 8-Stunden-Tag. Und deswegen, also zu Hause, das ist wie Hobby.
Sie ist also, nicht anders aufgewachsen.
Ja, genau. Ich habe das von Anfang an gehabt.
Es ist so wie mit jedem regulären landwirtschaftlichen Betrieb, zumindest ein Eindruck, wenn die Familie nicht mitspielt, läuft es nicht. Hier nicken alle fleißig. Ja, das ist das so, Christian? Ja,
auf jeden Fall. Ohne die Familie oder den Rückhalt, sage ich jetzt mal, hätte ich das auch gar nicht so aufbauen können.
Oder wie war das denn damals, als du das dir überlegt hast, den Nebenerwerb mit den Tieren? Was hat deine Familie dazu gesagt? Deine Frau, was haben die gesagt? Haben die gesagt, sag mal, spinnst du?
Dann machen wir es andersrum. Erst war die Landwirtschaft da und dann kam meine Frau.
Ah.
Aber natürlich die Steigerung auf die Maße oder das, was wir jetzt haben, hat sie natürlich die ganze Zeit mitgetragen. Damals war es noch nicht, natürlich nicht so groß. Und wir sind immer auf der Suche, immer was Neuen und solche Sachen. Also das ist schon gut.
Okay.
Was sagen denn eigentlich deine Kollegen? Weil ich habe gelesen, dass ihr im Nebenerwerb eigentlich auch einen richtig großen Beitrag dazu leistet. Das, was Kulag und ich hier auch immer versuchen, nämlich die Brücken zu schlagen von denjenigen, die eher weniger mit der Landwirtschaft zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Arbeitskollegen auch eher weniger mit der Landwirtschaft zu tun haben. Was haben die denn so für Fragen und wie begegnen die dir? Mit Verständnis?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch sehr interessiert. Mhm. Viele auch sind ja auch Familienväter, haben gesagt, können wir nicht mal vorbeikommen, können wir bei euch gucken. Natürlich können sie bei uns gucken. Da spricht gar nichts gegen. Und das ist super. Also das, ich habe noch nichts, auch von unseren Kunden oder so. Das ist alles transparent. Die können gucken, die können sich die Tiere angucken, auch wie wir leben. Vielleicht von unserer Wirtschaftsform her, wir sind ein konventioneller, kein Biolandwirtschaft, weil wir machen unsere 42 Hektar machen wir in Vertragsnaturschutz und da gibt es ja auch Auflagen. Also machen wir das nicht, um einem Zertifikat hinterherzulaufen, sondern einfach nur aus Überzeugung.
Mhm. Wer sind denn eure Kunden? Also an wen verkauft ihr?
An den Endkunden. Mhm. Also wir organisieren das. Wir haben ein schlachtreifes Tier. Ich mache dann mit dem Metzger einen Schlachttermin. Bei den Wasserbüffeln ist ja besonders, brauchte man einen extra langen Bolzen zur Betäubung. Der muss 12,5 cm lang sein, weil die Hornplatte von Wasserbüffeln ist 7 cm stark. Die muss erst dann durchschlagen werden zur Betäubung. Und dann mache ich diesen Termin.
Und das ist eine Weideschlachtung? Die
nee, leider nicht. Leider nicht. Hatten wir auch schon mal vor, wurde leider versagt, weil wir unsere Tiere nicht ganzjährig draußen halten können. Wir sind ja in der Warburger Börde, das ist fruchtbarer Boden, aber natürlich auch im Winter, im Herbst, wenn der nass ist, dann wird das nur noch Matsche und dann würden die Tiere in der Matsche stehen. Das will man ja auch gar nicht. Darum haben wir auch neu gebaut.
Ja.
Worauf muss man denn achten, wenn man Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt, steuerlich gesehen? Das ist jetzt mal kurz sehr trocken.
Ja, das ist passt. Also passt in dem Sinne, da wir ja unser Fleisch selbst vermarkten, mussten wir eine Fleischverarbeitungs-GbR gründen, weil ja die Verarbeitungsstufe 2, also das Herstellen von Hackfleisch, von Würstchen, das ist ja schon ein anderer Steuerfaktor. Also ist sozusagen, muss dann dort die Bearbeitung gemacht werden. Also ich verkaufe mir dieses Tier vom Landwirt in die GbR rein und die lassen es dann schlachten, damit der Steueranteil auch passend ist.
Ich glaube, zuallererst müssen wir einmal sagen, dass man, wenn man Landwirtschaft im Nebenerwerb macht, dass man dann belegen muss, dass man einen Hauptberuf hat, in dem man das Haupteinkommen hat und der landwirtschaftliche Teil definitiv geringer als die Hälfte sein muss.
Oder das geringer als der Hauptanteil. Das hat was mit der Rentenversicherung zu tun. Mhm. Renten- und Krankenversicherung zu tun. Ah. Wenn man dann mehr als 550, meine ich, Euro überschreitet im Hauptberuf, dann wird man von der Rentenversicherung befreit.
Und du sagst, du hast dich da ja größtenteils selber schlau gemacht. Hast du dir auch Hilfe geholt? Also hast du dir mal Experten gefragt?
Ja. Ja, ja, natürlich.
Wen kann man da befragen, wenn man jetzt sagt, irgendwie so, ich will das auch mal probieren? Was würdest du mir empfehlen? Was müsste ich als erstes machen? Wo sollte ich hingehen, um mich schlau zu machen?
Na, erstmal zum, wenn man Tiere halten möchte, zum zuständigen Veterinäramt, weil man braucht ja auch eine Betriebsnummer, dann zur Landwirtschaftskammer, da wo man wohnt, damit man natürlich auch dort eine Betriebsnummer bekommt und dann braucht man Fläche.
Ja.
Auch die Landwirtschaftskammer bietet schon Kurse an, im Speziellen für Landwirte im Nebenerwerb. Die gucken sich dann auch Betriebe an, schaffen da irgendwie ein Netzwerk und treffen sich mehrmals im Jahr. Also dadurch, dass fast die Hälfte der Betriebe in Deutschland im Nebenerwerb bewirtschaftet werden, ja, gibt es da auf jeden Fall einiges an Angebot.
Würdest du das empfehlen? Also ich meine, das ist ja eine tierische Belastung. Also man muss schon jemand sein, der, also so wie ich ganz ehrlich, unter uns, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Also weil ich will irgendwann Füße hochlegen und sagen, nee, komm, lass mich jetzt in Ruhe.
Ja, aber darf ich dazwischen? Du zum Beispiel, du hast ja als Ausgleich dein Golfen, bist also auch deine 3-4 Stunden da über dem Golfplatz am Wandern. Und die Landwirte, mit denen wir jetzt hier sprechen, die sagen ja auch, ich mache das schon, weil das einfach auch eine Leidenschaft ist und zusätzlich natürlich auch irgendwo ein Einkommen.
Das stimmt, aber wenn ich nicht golfen will, gehe ich einfach nicht hin. Und das kannst du ja nicht.
Christian, das stimmt, du musst das stimmt. Also wenn man Tiere hat, das verpflichtet. Ja. Egal, was für ein Wetter es ist, ob Sonnenschein oder so oder schlechtes Wetter, man muss es machen.
Naja, wie Ackerbau ja auch. Das ist ja bei euch genauso irgendwie so. Da bist du ja auch irgendwie davon abhängig, wann es Erntezeit, wann es Aussaat und so. Ne?
Ja, genau. Und vor allem du hast ja auch erwähnt, dass du gerade einen Unfall hattest und selbst da musst du irgendwie dann deine Familie um dich herum haben.
Das sieht man wieder die Nebenerwerbslandwirtschaft jetzt schon mal und dann die Unterstützung der Familie hat da genau gezählt. Ich war wirklich lange Zeit aus dem Rennen genommen und da hat dann die Lena, Freund, Familie alle übernommen. Natürlich kann ich Anweisungen geben, aber ich kann es selber nicht kontrollieren, weil ich meine Zeit auf der Couch verbringen musste.
Lena, du machst gerade die Ausbildung zur Landwirtin. Ist das da so in den Lehrplänen schon angekommen, so diese Form des Nebenerwerbs? Also redet ihr darüber? Ist das da auch schon so Thema?
Also in der Berufsschule machen wir ja so Wirtschaftsmodelle und so auch. Und da halt die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe halt auch Nebenerwerbslandwirte sind, reden wir da schon drüber. Aber das ist jetzt nicht so ein Bestandteil im Lehrplan.
Okay.
Was wäre denn dein Kombiberuf, wenn du das im Nebenerwerb machst?
Das ist eine gute Frage.
Auch was bei der Bundeswehr?
Nee, ich würde irgendwas Soziales machen und dann im Nebenerwerb Landwirtschaft.
Ah. Ja. Also morgens was mit Menschen, nachmittags was mit
Tieren.
Büffeln.
Ja,
perfekt. Ja. Wie viele Büffel habt ihr eigentlich?
Wir haben im Moment insgesamt 35 Tiere. Das sind wir haben 20 Büffel ungefähr und 20 Rinder, Hausrinder, also die Herefords.
Ja.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du dich auch für den Verkauf, dass du dafür zuständig bist. Hast du dann immer gleiche Bestandskunden? Weil du auch meintest, es ist für manche Landwirte so schwierig, sich so eine Kundschaft aufzubauen. Ja, wie hast du das geschafft?
Also wir sind, wie gesagt, 2001 angefangen und die hat man nicht sofort.
Nee.
Und wir haben auch keinen Hofladen oder ähnliches, sondern ich habe einen Kundenkreis mir aufgebaut. Das läuft alles über WhatsApp, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, als Werbung dafür.
Gibt auch ganz viele andere Kanäle.
Ich denke auch, da gibt es noch ganz andere. Auf jeden Fall, ich mache den Termin dann ab mit dem Metzger, schreibe dann in meine Gruppe rein, es gibt was und dann könnt ihr bitte bestellen. Und dann ist das ungefähr nach 2 bis 3 Stunden so ein Tier verkauft.
Und du
dann wird es erst geschlachtet.
Okay, du schlachtest erst, wenn das gesamte Tier vermarktet ist.
Richtig.
Okay.
Das ist ja auch clever, finde ich. Ne? Also weil es ist irgendwie, wird immer nach Bedarf gemacht und es liegt da nichts rum.
Es liegt nichts rum. Der Kunde holt es dann auch bei Memmenska ab. Also es ist so getaktet, dass sie das dann dort abholen müssen. Andersrum muss man auch sagen, so kann es nur funktionieren.
Liebe Veganer, einmal ganz kurz weghören. Wie schmeckt Wasserbüffelfleisch?
Wasserbüffel ist wild aromatisch. Es ist bissfester, aber nicht zäh. Und es ist ganz toll.
Deine Lieblingskombination, also zubereitet?
Und so ein Steak ist schon nicht schlecht.
Ich stelle jetzt mal so eine richtige Kuhlage-Frage. Ich weiß nicht, ob du dich heute nicht traust, aber kriegst du auch als Nebenerwerbslandwirt Subventionen, Fördergelder?
Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Ich kriege natürlich auch, wie jeder andere Landwirt, auch Subventionen. Ich mache kein Bio, sondern den Vertragsnaturschutz, der gleichwertig ist. Ich wollte auch mit dem Stallbau umstellen auf Bio, wurde mir dann aber davon abgeraten, weil ich beides nicht gleichzeitig machen kann. Mhm. Und
kannst du Vertragsnaturschutz genauer definieren für diejenigen, die sich jetzt nichts darunter vorstellen
können? Also es gibt der Vertragsnaturschutz Grünlandflächen, aber es gibt es auch für Ackerlandflächen, wo man dann zu einem gewissen Zeitpunkt erst mähen darf, nach dem 15.06. Also müssen die Bodenbrüter, haben dann ihre Jungen schon aufgezogen, dann darf ich erst dann mit dem Mähwerk drüber fahren oder ich darf nur eine gewisse Besatzgröße auf der Fläche halten, also dass weniger Tiere das Gras bis auf die Grasnarbe runterfressen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das geht alles.
Bist du da schon an der Grenze bei der Besatzgröße?
Nein, noch lange nicht. Also okay. Wir haben ja 35 Tiere bei 42 Hektar, da wäre noch was möglich, aber es soll ja nur ein Nebenerwerb sein. Mhm. Ich muss das ja auch leisten können.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, warum du dann nicht aufstockst, wenn du den Platz hast.
Den Platz haben wir mit Sicherheit im Stall auf jeden Fall, aber uns reicht das schon so.
Ja. Ist es für dich mehr ein Hobby oder mehr ein Job?
Ich denke, es ist ein zweiter Job, weil es ist für ein Hobby kann man zur Seite stellen. Und das ist hier ja nicht so. Wir sprachen ja schon drüber, wenn du Tiere hältst, du musst dich immer kümmern, egal was passiert.
Ja, also verpflichtet. Also Verantwortung ist da. Also ich versuche mal so ein kleines Fazit so aus meiner Sicht. Ich würde sagen, das ist ein ganz schön cleveres Modell.
Ich würde sagen, es ist ein ganz schön voller Tag.
Ja, aber ich habe ja gelernt von euch Landwirten, der ist doch ohnehin voll. Also ob du es voll machst oder im Nebenerwerb, du musst dich gut organisieren, du brauchst eine Familie, die mitspielt, dann kann das klappen. Und du hast auf der einen Seite einen sicheren Job mit einem sicheren Einkommen relativ und auf der anderen Seite hast du die Landwirtschaft mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Wenn das zusammenpasst, warum nicht? Es wäre nichts für mich, weil mir ist der Tag zu lang, sage ich ganz ehrlich.
Neben dem Einkommen, neben dem Einkommen, was sind noch deine Beweggründe, es zu machen? Also ist es das Draußensein, ist es das Arbeiten mit dem Tier, ist es der Ausgleich, hast du da so emotionale Werte dazu?
Also es ist ja ein Ausgleich. Man muss ja dazu sagen, durch die Fahrzeit, man fährt ja in zwei Welten. Man macht morgens was, dann fährt man in die Welt des Hauptberufes. Man macht ja was ganz anderes. Dann hat man eine Stunde Fahrzeit wieder zurück und man ist dann mit der Familie auch nochmal aktiv. Ob es jetzt Landwirtschaft ist oder irgendwelche anderen Unternehmungen. Man macht einfach was ganz anderes. Es sind zwei verschiedene Welten, in denen man eigentlich lebt.
Ja, und das ist auch so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube, dass das manchmal ganz gut tut, nicht nur in einer Welt stattzufinden, sondern in mehreren Welten. Wir wissen ja auch, dass viele Landwirte psychische Probleme haben mit Burnout und Überbelastung. Und dein Leben klingt jetzt nicht weniger anstrengend, ehrlicherweise. Aber vielleicht steht man auf unterschiedlichen Beinen ein bisschen anders. Auf jeden Fall gut, dass es das gibt, weil es macht so viel aus in der Landwirtschaft, 50% der Betriebe.
Ja.
Ich würde gerne nochmal von unseren Hektis wissen, habt ihr vielleicht auch einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb und habt auch so eine eher ungewöhnliche Kombi, wie jetzt hier bei uns, Soldat und Wasserbüffel-Kombi, dann schreibt uns mal gerne, wie ihr euren Tag organisiert. 63hektar@ndr.de.
Ja, das würde uns wirklich interessieren, weil ich meine, bei 50%, das ist eine Zahl, die mich wirklich verblüfft hat heute. Also das nehme ich als Learning so mit. Doch mehr als gedacht. Nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Spannend. Bin gespannt, ob ihr uns da noch so ein paar Sachen erzählen könnt, wie ihr das zu Hause handhabt. Haben wir eine Nachricht bekommen auf einen unserer letzten Podcast-Folgen?
Ja, wir haben so viele Nachrichten bekommen zu unserer Pflegefolge. Da haben wir darüber gesprochen, wie das ist, wenn man Angehörige pflegt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb.
Falls ihr die Folge nicht gehört habt, falls ihr sie verpasst habt, wir stellen sie euch nochmal in die Shownotes, müsst ihr unbedingt hören, spannend.
Hack die Post.
Und daraufhin haben wir folgende Nachricht bekommen. Wahnsinnig wichtiges Thema und vor allem wird es häufig nicht genug beachtet, sondern meist als selbstverständlich angesehen. Wir haben aktuell die Situation bei uns, dass wir, meine Frau mit mir und den drei Kindern, alle im Alter von 1 bis 5, meine Großmutter mit 83 Jahren nach einer Hüft-OP, die nicht optimal gelaufen ist, nach 3 Monaten nach Hause bekommen und pflegebedürftig ist. Die eigenen Kinder von ihr wohnen zum Teil weiter weg, von denen hören wir sehr wenig. Es wird sich bei uns nicht großartig erkundigt und die Pflege als selbstverständlich angesehen.
Das ist wahrscheinlich auch kein Einzelschicksal. Da gibt es bestimmt ganz viele Fälle. Das ist hart, aber so läuft das auf dem Land, ne?
Und deswegen war uns das so wichtig, einmal drüber zu sprechen und die unsichtbare Arbeit, die ja so viele leisten, oder selbstverständliche Arbeit, die so viele auf den Betrieben leisten, einmal hervorzuheben. Vielen Dank für den Austausch mit euch. Es macht immer mega viel Spaß, wenn wir so viele Rückmeldungen bekommen. So auch heute, dass wir so viele, viele hier zu Gast hatten.
Ja, toll. Studiogäste sind toll. Ihr zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört, liebe Hektis, lasst uns gerne mal wissen, wo ihr uns hört, wie ihr uns hört, ob ihr uns mögt, ob ihr uns nicht mögt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Gerne 63hektar@ndr.de oder schreibt Maya über Instagram, geht auch und mich natürlich auch. Ja Mensch, dann sagen wir Tschüss zu unseren sympathischen Gästen, Lena.
Tschüss.
Und dein Papa Christian.
Bis zum nächsten Mal.
Yes.
Ja, das können wir auch sagen. Bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mowitz.